Wir werden ja darauf getrimmt, Dinge zu bewerten, zu beurteilen, uns eine eigene Meinung zu bilden und da sehr schnell zu sein. Mhm. Und ehrlich gesagt, das Business, die Unternehmenswelt fordert das auch durchaus. Ja? Mhm. Aber dann kommt ein Unternehmen in eine Krise und es ist auf einmal eine andere Qualität gefordert. Wir brauchen neue Ideen. Mhm. Und wenn du neue Ideen entwickeln willst, dann solltest du eben nicht gleich immer mit Ja, Aber anfangen.
Ja. Es gibt Leute, die sind in der Beziehung, weil sie nicht gut alleine sein können. Und ich glaube, genauso gibt es Leute, die führen Gespräche, weil sie nicht gut Stille ertragen können.
Ja, sicherlich. Leben ist ja Entwicklung.
Ach.
Ja. Ja, das glaubt man ja manchmal, wenn man 18 ist, nicht. Da glaubt man ja, man ist fertig.
Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen.
Heute mit Hans-Jochen Lorenzen. Mein lieber Hans-Jochen.
Hallo Ulrich.
Dass wir uns mal wieder sehen.
Ja, nach so vielen Jahren, ne? Unglaublich.
Genau. Hans-Jochen und ich sind gemeinsam zur Schule gegangen. Und zwar im Gymnasium, eigentlich die gesamte Gymnasium. Wir waren sogar in der Tanzschule zusammen, oder?
In der Tanzschule?
Warst du nicht auch bei Wendt?
Ja, in Hamburg. Ja, na, natürlich.
Wir sind da.
Damals ging man zu Wendt.
Damals ging man zu Wendt. Das war ganz gruselig, aber irgendwie auch haben wir auch was gelernt.
Aber es war auch nett.
Für mich gab es dieses eine Treffen, das war für mich besonders, weil da war ich in einer Phase meiner ersten Ehe, die irgendwie sehr so, da war gerade alles sehr im Unklaren und habe mit meiner Ex-Frau damals drüber gesprochen, wie ich denn da jetzt hingehe zu so einem Abiturtreffen. Alle sind irgendwie mein Haus, mein Auto, meine neuen Bäume und so.
Ja.
Und ich war in der Zeit gar nicht stolz auf mich, hatte das Gefühl, ich kann auch gar nichts vorweisen. Ich hatte einen beruflichen Misserfolg gerade hinter mir, eine Stimmbandoperation. Es war keine einfache Zeit.
Ja.
Und sie sagte noch zu mir, naja, aber du hast zwei tolle Kinder. Und ich sagte so, ja, das stimmt.
Mhm.
Und dann bin ich hingefahren und war, ich kann mich auch gar nicht so richtig an viele Gespräche erinnern. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass wir gemeinsam zurückgefahren sind und dass du gerade in einer neuen Phase warst, weil du dich, ich weiß nicht wie lange vorher, aber geoutet hattest und mit einem Mann zusammengelebt hast.
Das war schon was her, ja.
Mhm. Das muss schon was her gewesen sein und das wusste ich aber noch nicht und wir haben darüber noch gar nicht gesprochen gehabt.
Nee,
und wir
hatten
dieses Gespräch, wo ich mich irgendwie entspannen konnte, weil ich das Gefühl hatte, okay, das geht im Moment gerade gar nicht darum zu beweisen, was man alles schon gestemmt hat, sondern dass man eben auch in Phasen der Unsicherheit zu sich selber stehen kann.
Ja, richtig.
Das hat mir, ich weiß noch, dass mir das Gespräch total gut getan hat und dass ich mich sehr wohl gefühlt habe bei dir.
Leben ist ja Entwicklung.
Ach.
Ja. Ja, das glaubt man ja manchmal, wenn man 18 ist, nicht. Da glaubt man ja, man ist fertig.
Das stimmt.
Aber
man muss ja auch die ganze Zeit so tun, das ist ja das Schlimme.
Ja, genau. Aber das Leben lehrt einen dann ja, dass es immer wieder Entwicklungsschritte und Entwicklungsphasen gibt.
Ja.
Und bei mir war das natürlich, das Coming Out ganz klar war so eine Entwicklungsphase, auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch ein Einschnitt für jemanden, sich auch natürlich zu bekennen. Ja, das Coming Out hat ja zwei Schritte. Es ist einmal sozusagen sich selbst gegenüber und dann natürlich das auch nach außen gehen, klar.
Ja.
Aber dieser Prozess der inneren Auseinandersetzung mit sich selbst, wer bin ich, was will ich, was ist Teil meiner Identität, was prägt die, das ist natürlich Arbeit in Anführungsstrichen oder Auseinandersetzung, Selbstreflexion mit sich selbst. Ja.
Ja. Ich hatte immer so das Gefühl, jemand, der sich komplett neu erfinden musste auf eine Art, geht ein Stück weit tiefer als jemand, der einfach sozusagen den Mainstream seines Lebens von der Grundschule bis zur Rente irgendwie so durchleben kann.
Ja, wobei das, glaube ich, ist eine Illusion.
Ja.
Auch ein Hetero wird diverse Krisen und Herausforderungen in seinem Leben erleben.
Auch ein heterosexueller, weißer Cis-Mann hat seine persönliche Hölle und hat da natürlich auch Dinge, wo er durch muss.
Ja,
na klar.
Und trotzdem
habe ich gemerkt, wenn ich Leute im Theater getroffen habe, die mir irgendwie sympathisch waren oder mit denen es mir leichter fiel, tatsächlich in ein Gespräch zu kommen,
ja,
dann gab es bei denen oft irgendeine Form von Bruch in ihrem Leben, der erstmal wie ein Scheitern oder wie ein, ja, wie ein, was soll das hier in meinem Leben eigentlich, sich angefühlt hat und dann aber eben zu einer Stärke oder einer größeren Tiefe geführt hat.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Also ich erlebe es auch bei mein älterer Sohn, der ist halt seit 7 Jahren auf dem Transweg und unsere Beziehung, unsere Gespräche, sein Bezug zu sich selbst hat sich natürlich total verändert und total vertieft. Und wenn man die Chance hat, sich nochmal neu kennenzulernen und dann aber schon eben 20 Jahre Lebenserfahrung hat, ist es was anderes, als wenn man einfach nur diese erzwungene Vertiefung durchlebt, die man sowieso mit 12, 13 macht, wenn der Körper sich verändert.
Ja, klar. Und ich glaube auch, dass es für jeden Menschen anders ist.
Ja.
Ja. Also mein Coming Out war sicherlich, das ist mein Coming Out. Es ist ein anderes, als jemand anders hatte.
Ja, ganz klar.
Die sexuelle Identität ist ein Teil meiner Identität, ist aber nicht die mich in der Persönlichkeit komplett prägende Identität.
Du arbeitest heute als Coach?
Ja, genau. Also ich habe eine ganze Vielfalt an Klienten, von Leuten aus dem Business, Führungskräfte, sowohl Frauen als auch Männer. Ich habe aber auch junge Menschen, die ich zum Beispiel bei der beruflichen Orientierung coache.
Das ist eine extra Seite auf deiner Homepage, das fand ich sehr spannend.
Ja, und ich merke das immer wieder, selbstverständlich die Möglichkeiten, die man theoretisch heutzutage hat, sind natürlich fast unbegrenzt, was man machen kann. Aber je größer die Möglichkeiten, desto schwieriger ist es ja auch, sich zu entscheiden. Und wenn man dann auf der anderen Seite durch Elternhaus oder auch durch sozialen Druck, sage ich jetzt mal aus der Freundesgruppe, Peer Pressure sozusagen, das Gefühl hat, ich muss mich jetzt entscheiden für den Weg, der dann mich bis zu meinem Rentenalter trägt. Das ist natürlich ein enormer Druck und der ist vielfach eben unbegründet, beziehungsweise es ist eben wichtig, mit diesem Druck dann irgendwie umzugehen.
Ja, und diese Illusion auch loszulassen, oder? Ich meine,
ja, genau, richtig.
Als ich anfing irgendwie mit Schauspiel, da war es halt noch so, dass die meisten Leute sagten, ja, ich wollte Schauspiel machen, aber meine Eltern haben immer gesagt, lern doch erstmal was Anständiges. Und ja, dieses Gefühl, dass ich mich relativ früh darauf eingelassen habe, einen unsicheren Berufsweg zu gehen, von dem ich eben nicht weiß, was in 2 Jahren ist und so. Damit war ich damals noch so ein bisschen alleine. Da war es eher so, dass jemand, der wusste, welchen Beruf er einschlägt, zumindest das Gefühl hatte, lange in diesem Beruf auch arbeiten zu können. Diese Situation hat sich ja komplett verändert. Also
ja. Richtig. Also bei mir war das auch, ich wusste nach dem Abi nicht genau, was ich wirklich wollte. Meine Mutter hätte sich immer gewünscht, dass ich Medizin studiere. So, und das.
Kamen Sie aus einer Medizinerfamilie?
Überhaupt nicht. Aber sie meinte, dass das für mich der richtige Weg sei.
Ja, ich in so einem Kittel und mit Stethoskop könnte ich mir auch vorstellen, also es würde hier schon stehen.
Ja, das
ich glaube, du wärst ein Arzt, dem ich vertrauen könnte.
Ja, was die Persönlichkeit betrifft, hat sie da sicherlich auch sozusagen die richtige Intuition gehabt. Ja. Ich war aber da nicht so weit und wollte das nicht. Und ja, und dann wollte ich auch eben die sichere Bank nehmen und erstmal gucken und erstmal eine Banklehre machen. Damit kann man ja nichts falsch machen. So nach dem Motto. So, und das wurde dann keine Banklehre, sondern es wurde eine Schifffahrtskaufmannslehre. Und die Schifffahrtskaufmannslehre kam, weil es sozusagen eine Opportunität gab. Ich habe eine Stellenanzeige für diese Ausbildung in der Zeitung gelesen. Hapag-Lloyd machte zum ersten Mal eine Ausbildung dual nach dem Hamburger Modell für Schifffahrtskaufleute und da habe ich mich beworben. Und deswegen kam ich auch relativ, also damals war das ja so, man musste sich idealerweise irgendwie 1,5 Jahre vor dem Ausbildungsbeginn bewerben. Das war ja eine andere Situation als heute auf dem Ausbildungsmarkt. Und diese Anzeige erschien aber 4 Monate vor Beginn der Ausbildung, weil man sich im Unternehmen relativ kurzfristig dazu entschlossen hatte.
Okay, das heißt, die Konkurrenz war auch nicht so hoch.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, das weiß ich natürlich nicht, aber es war auf jeden Fall eine Opportunität. Und das ist etwas, was sich bei mir durch den Lebenslauf gezogen hat. Aha. Es gab immer dann irgendwelche Opportunitäten und die habe ich dann einfach gemacht.
Eine Opportunität ist sowas wie eine Gelegenheit, oder?
Ja, genau. Es kommt was auf dich zu und du sagst ja oder nein. Aha. Und deswegen, ich habe nie meine Karriere bewusst geplant oder so. Das hat mich dann erfolgreich sozusagen in eine bestimmte Laufbahn gezogen. Aha. Aber dann habe ich halt irgendwann festgestellt, und das war sozusagen zur Lebensmitte, so ab Mitte 40, dass ich gedacht habe, so, das ist es nicht. Aha. So, und dann kam die Neuorientierung. Und dann kam das Thema Coaching, Workshop-Moderation, Beratung im weitesten Sinne.
Das war aber auch, hast du erzählt, damals gab es irgendwie eine Wechsel in der Führung des Unternehmens. Also es war jetzt nicht rein freiwillig, dass du da gewechselt hast? Oder warst du innerlich schon so weit und es hat dann sozusagen nur den Ausschlag gegeben?
Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt CFO, also Chief Financial Officer von einem großen oder mittelgroßen Familienkonzern in Hamburg. Und in diesen Positionen hast du immer befristete Verträge.
Ah ja.
Und ich hatte meinen zweiten Vertrag sozusagen, ich habe mit dem ersten Vertrag angefangen mit 3 Jahren und der zweite war 5 Jahre. Und insofern gab es einen vertragliches Ende. Mhm. Ja. Und mir war schon relativ klar, ich sage jetzt mal das zweite Jahr in dieser 5-Jahres-Periode, das möchte ich nicht weitermachen. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Einmal hat sich das Umfeld verändert, die Gesellschafterstruktur veränderte sich, die Managementstruktur, die Kollegen veränderten sich. Ich war fast 25 Jahre in dem Unternehmen. Das heißt, da war auch so ein bisschen der Wunsch, mal wieder was anderes und was Neues kennenzulernen. Mhm. Also nochmal weitere 15, 20 Jahre in dem gleichen Umfeld, im gleichen Markt, im gleichen Unternehmen zu arbeiten, das fand ich auch dann nicht mehr spannend.
Ja, klar. Aber das wusste ich nicht. Ich sehe gerade so viele Parallelen. Mhm. Also bei mir war es ja auch so, ich bin relativ spät ins Schauspiel gekommen. Ich habe sehr spät meine Ausbildung gemacht. Ich habe sehr früh sowas schon gemacht.
Ja.
Also auch schon wieder während der Schule ja zum Teil auf der Bühne gestanden. Aber ich habe das nie so als eine Lebensperspektive wahrgenommen. Und dass ich dann zum Theater gekommen bin, also die meisten Engagements war so, dass irgendjemand auf mich zukommt und gesagt hat, du Ulrich, da gibt's jetzt gerade das und das und willst du dich, ich glaube, da würdest du reinpassen, willst du dich nicht mal bewerben. Mhm. Also das ist ja bei den allermeisten Leuten anders. Die meisten Leute, die ich im Theater getroffen habe, die wussten mit 12, die wollen auf die Bühne und dann strengen sie sich ganz toll an und machen. Ich bin da immer so ein bisschen so reingerutscht, also von einer Opportunität in die nächste. Genau. Ich habe meistens ja gesagt. Mhm. Irgendwann gab es in meinem Leben auch so Phasen, wo ich gemerkt habe, oh, es ist auch wichtig, Nein sagen zu können, wenn man merkt, dass das das Falsche ist. Das musste ich auch einzeln lernen, zum Beispiel bei der Bundeswehr. Ich habe ja war erst beim Bund und habe dann während der Bundeswehrzeit verweigert und habe da eine für mich sehr wichtige Phase durchlaufen und eben gemerkt, ich kann nicht immer zu allem Ja sagen, was das Leben mir bringt, bloß weil es bequem ist. Mhm. Aber diese Fähigkeit, auch um was zu kämpfen, mir jetzt dann später im Musical-Bereich mir Jobs auszusuchen und zu sagen, oh, da wird es eine harte Konkurrenz geben. Mhm. Und ich stelle mich aber auch der Gefahr, dass ich scheitern könnte, indem ich wirklich investiere. Mhm. Die meisten Sachen habe ich bekommen, ohne dass ich viel investiert habe. Und da bin ich dann aber auch mal, irgendwann musste ich lernen, richtig Risiko zu gehen und mich wirklich gut vorzubereiten, sodass ich wirklich enttäuscht wäre, wenn ich abgelehnt würde.
Ja, das ist mir auch so gegangen. Eben, ich habe immer wieder, irgendwie kam was auf mich zu, das habe ich dann gemacht, hat mich weiterentwickelt in dem Bereich. Aber es ging dann beruflich eben sehr schnell in diese Spezialisierung auf Zahlen und Fakten. Ja, also ich habe im Controlling angefangen. Ich habe eigentlich Marketing-Schwerpunkt gemacht, weil ich das spannender fand. Aber dann kriegte ich eine Controlling-Stelle. Dann habe ich gedacht, dann mach das erstmal. Marketing kannst du dann noch wechseln. So, dann entwickelte sich so eine Karriere im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Die habe ich dann anreichern können durch andere Sachen, weil es war ein Familienkonzern, sprich ich konnte auch im anderen Bereichen Aufgaben übernehmen. Ich habe eine ganze Zeit die Unternehmenskommunikation für die Gruppe gemacht, habe das auch aufgebaut. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Und auch alles, was so mit Führungsthemen, also angefangen eben von Auszubildende auszubilden in den Anfangsphasen, bis dann eben später hatte ich natürlich ein größeres Team, da die Menschen zu führen, in ihrer Entwicklung und in ihren Entwicklungsbedarfen auch wahrzunehmen, wirklich, das fand ich immer spannend. Aha. So, und da kommt dann natürlich logischerweise auch die Brücke hin zu dem, was ich jetzt mache, mit Coaching. Ja. Ja? Also da schließt sich das dann wieder. Ja. Aber heute habe ich natürlich, bis auf dass ich meine eigene Buchhaltung mache, mit Zahlen, Daten, Fakten, sonst nicht mehr so viel zu tun, außer natürlich auch, dass ich Klienten habe, die natürlich aus dieser Welt kommen, selbstverständlich. Mhm. Und die ich natürlich auch gut verstehen kann, ja, weil die natürlich Erfahrungen machen, wo ich in Resonanz gehen kann.
Nicht so unwichtig, ja. Aber klar. Auch da gab es irgendwie einen Zwischenschritt. Also ich weiß, als ihr damals in Wien wart, dass du in der Zeit noch nicht ganz klar warst, wo das hingehen soll. Es war klar, dass du was Neues suchst. Du hast eine Zeit lang auch in diesem Theater gearbeitet
und
hast ein bisschen angedockt in die kreativere Welt, ohne dass du da kreativ gearbeitet hättest, hast du diese Nähe gesucht und genossen. Und daraus ist dann ja das mit dem Coaching entstanden. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie das passiert ist?
Ja, also ich habe eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht, in klassischen Coaching-Techniken. Als ich in Wien war, das war so mein erstes Jahr und in so einer Start-up-Phase, also die finanzielle Fallhöhe, sage ich mal, von meinem CFO-Job in die Selbstständigkeit, die war enorm. Mhm. Ja, also das muss man schon sagen. Natürlich bin ich sozusagen mit einem schönen Polster in diese neue Situation gestartet. Insofern, aber nichtsdestotrotz, wenn man das monatliche Income anguckt, war das sozusagen eigentlich ein Desaster. Ja, also in der ersten Zeit, weil das trug sich gar nicht. So, und wir haben Freunde, die in Hamburg eben einen Theatersalon betreiben, die zweite Heimat. Das ist so kombiniert. Die haben selbst geschriebene Stücke, die sie aufführen. Kombiniert mit Essen, also mit einem Dreigangmenü und mit einem kleinen Sektempfang. Sehr cozy das Theater eingerichtet. Und da war ich zur langen Theaternacht. Da mache ich immer mit einer Freundin den Tresendienst, schon seit längerer Zeit. Mhm. Und dann hatten sie auf ihren Tischen stehen, sie suchen Leute. Für einen Service. Und da habe ich gesagt, ey, Leute, wir kennen, also das sind wie gesagt Freunde von uns, ich mache das, klar. Wenn das für euch okay ist, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ich kann mir das vorstellen. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht.
Du hast in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass du die lustige Erfahrung gemacht hast, wie Leute einem begegnen, wenn man eben in so einer dienenden Funktion irgendwo ist. Ja,
richtig. Da gibt es eben Leute, die das wertschätzen und es gibt Leute, die das nicht so wertschätzen, beziehungsweise die dann denken, du bist wirklich Service. Also die das dann übertreiben und man fühlt sich dann teilweise wie so ein Lakai. Ja, natürlich. Mhm. Da gibt es solche und solche. Gott sei Dank überwiegen diejenigen, die das sehr schätzen. Mhm. Aber man hat natürlich dann auch Erfahrungen, also Leute, die zum Beispiel nicht mit dir sprechen, sondern also die wollen ein Getränk nachgeschenkt haben, ja, und nehmen den Finger und zeigen aufs Glas und sprechen dich nicht an und sagen so.
Ja, man weiß so, ja nicht, ob du Deutsch verstehst.
Ja, genau. Also sowas zum Beispiel, ja. Das ist jetzt ist ja noch nicht mal ein wörtlicher Angriff
oder
eine Beschwerde komisch. Oder wie auch immer. Aber es ist schon ein merkwürdiger Umgang, ja.
Ja. So.
Und ja, klar, das macht man, sowas macht man da auch. Aber auch das, wenn man dann in die Metaebene geht, ist natürlich spannend, weil du da Menschen erlebst. Und ich arbeite ja, wie gesagt, gerne mit Menschen. Mich interessiert, warum Menschen das tun, was sie tun, warum sie das tun, wie sie ticken. Und dann fragt man sich natürlich, ohne dass man jetzt ins Gespräch mit solcher Person geht, um das zu vertiefen, aber man fragt sich natürlich, wie kommt es, dass ein Mensch so ein Verhalten entwickelt?
Total spannend.
Genau.
Ich hab eine Zeit lang, auch so eine Art Parallele, ich habe eine Zeit lang Pfannkuchen gebacken in Schulen und Kindergärten.
Ja.
Das war in einer Phase der Arbeitslosigkeit, wo ich über Freunde da irgendwie reingerutscht bin. Also Es gibt ein Unternehmen in Hamburg, die machen so Kindercatering. Und der Chef von diesem Unternehmen, der hatte sich angewöhnt, wenn bei einem seiner guten Kunden irgendwie was schiefgelaufen war, dass er dann persönlich dahin gefahren ist und für die ganze Einrichtung Pfannkuchen gebacken hat, den ganzen Tag lang.
Toll.
Also ein cooler Typ, cooles Unternehmen, nette Atmosphäre. Und eine Freundin von uns hat da gearbeitet und hat halt gefragt, ob ich Lust hätte, den da zu entlasten, weil der gerade dabei war, das von einem Familienunternehmen ein mittelständisches Unternehmen zu überführen und wahnsinnig viel zu tun war. Außerdem wollte er auch in den nächsten 5 Jahren in Rente gehen und so. Er hatte einfach halt gemerkt, er kriegt das nicht mehr gut hin. Und er sucht jemanden, der eben einen Sinn hat für Kinder und Jugendliche, der umgänglich ist, der die Firma repräsentieren kann und der sich nicht zu schade ist, sich dahin zu stellen und Pfannkuchen zu backen. Mhm. Und hat er mich da eingearbeitet. Das war total nett. Ganz viel gelernt bei ihm. Mhm. Habe darüber auch gemerkt, dass ich tatsächlich mit Gruppen von Jugendlichen arbeiten kann und dass die mich respektieren und dass die mir vertrauen. Mhm. Also da hat eigentlich meine Arbeit mit Kindern angefangen darüber. Mhm. Aber ich bin dann eben auch eine Zeit lang durch verschiedenste Hamburger Einrichtungen gefahren und bin eben so als Dienstleister auf die unterschiedlichsten Verhaltensweisen gestoßen. Mhm. Gerade bei den leitenden Personen da. Mhm. Und das Spannende fand ich, dass man so genau beobachten kann, wie die Kinder sich verhalten, je nachdem, was für eine Einstellung die Führung von so einer Einrichtung hat.
Ja.
Ich war einmal in so einer Schule, ich weiß jetzt den Stadtteil nicht, da bin ich hingekommen und habe gesehen, okay, das Schultor, also das Tor zum Schulhof ist so ein richtiges Eisentor. Überall sind Videokameras. Mhm. Auf dem Schulhof sind überall Videokameras. Und vorher sagte man mir schon, das ist eine spezielle Schule. Und dann waren halt zu sehen, einfach an den Kindern und Jugendlichen, die waren einen rauen Umgang gewohnt miteinander und so. Und vielleicht auch wahrscheinlich auch zu Hause. Und bin dann reingegangen und habe da halt eine Zeit lang in der Küche ausgeholfen oder meine Sachen aufgebaut. Und sobald die in diese Kantine kamen, waren die alle total flauschig. Mhm. Also entspannt und flauschig und ganz anderer Umgang. Und dann habe ich aber mitbekommen, da war halt eine relativ kleine, ältere Frau, so weiß nicht, Anfang 50, jetzt bin ich auch in dem Alter, damals fand ich das älter, die eine Art hatte, mit denen umzugehen, dass sie sich da total wohlgefühlt haben. Mhm. Die hat ganz klare Grenzen gesetzt. Die kannte jedes Kind mit Namen, wusste genau, wer was nimmt. Mhm. Also die hatte eben einerseits dieses große Herz und andererseits hat sie ganz klare Kante gezeigt. Und das hat denen so eine Sicherheit gegeben, dass sie sich da wirklich entspannt haben in dieser Kantine.
Und ich, mir fällt dazu ein, doch an solchen auch nur kleinen Beispielen kannst du sehen, wie auch in Unternehmen Führungskultur entsteht. Aha. Ja, also eine Person gibt eben Sicherheit, wie in dem Fall, ja. Mhm. Und es entsteht das ist ja eine Form von Führung und dadurch entsteht eine bestimmte Form von Kultur. Ja. Das glauben ja manche nicht, wie sehr das ausstrahlt, was wir als einzelne Person tun.
Was sagt der Hamburger? Am Kopf fängt der Fisch an zu stinken.
Ja, genau, richtig. Das ist so. Ja, aber du fragtest nach der Kreativität und der Brücke dahin.
Genau.
Da wollte ich zumindest nochmal drauf zurückkommen. Ich weiß nicht, ob.
Ja, bitte, einer muss ja dieses Gespräch führen hier.
Nein, auch das war wieder so ein Moment, wo das Leben mir einfach in die Karten gespielt hat. Aha. Und zwar habe ich mich irgendwann in späteren Jahren, also mit ab 40, auf einmal wieder dafür interessiert, Lego zu bauen. Mhm. Und Lego hat ja inzwischen, die machen ja mehr Geschäft mit Erwachsenen als mit Kindern, haben ja wirklich sehr fancy Modelle und so. Und dann habe ich im Online-Shop festgestellt, da gab es so Bausätze oder Materialsätze für heißt Lego Serious Play. Mhm. Und das waren Bausätze ohne Bauanleitung. Aha. Das war einfach ein Mix von Materialien. Aha. Und das fand ich dann spannend und dann stand da drin, ja, das ist für Lego Serious Play Workshops und wenn Sie die Methode lernen wollen, dann können Sie das bei einem lizenzierten Trainingspartner tun. Und habe ich gegoogelt und fand den deutschen Trainingspartner Justamente in Hamburg-Eppendorf. Ja. Bei denen Strategic Play heißen die, habe ich dann die Ausbildung zu dem Lego Serious Play, zu der Methode gemacht und mache damit Workshops. Und das ist etwas, was ich eben auch, das ist neben dem Coaching, das finde ich spannend. Ja, weil da über diese Methode arbeiten die Teilnehmer sehr kreativ an Lösungen mit der Hilfe von Legosteinen. Ja? Und sie bauen eben nicht ein Haus, ein Auto, ein, wie man das klassisch kennt, sie bauen nicht nach Bauanleitung, sondern sie bauen abstrakt. Sie bauen Modelle über Kommunikation, sie bauen Modelle über Teamzusammenhalt. Das ist sehr spannend.
Wie cool. Ja. Ja, wenn man in meiner glücklichen Lage wäre und dich auch sehen könnte, würde man sehen, dass hinter dir eben zwei große Plexiglas-geschützte Regale sind mit Lego-Figuren drin. Das heißt, diese Leidenschaft hattest du vorher schon oder kam das in den 40ern, als du gesagt hast?
Naja, also ich habe als Kind leidenschaftlich gern mit Lego gebaut. Aha. Ja, so, und dann musste ich irgendwann, das fand ich sehr schmerzlich, an meinen Cousin, der sozusagen später geboren, also da war ich schon irgendwie 18 oder 17 geboren wurde, musste ich dann meine Lego-Steine aus Solidarität abgeben.
Oh nein, mit moralischem Druck zu so ja, einer genau. Fiesen, zu so einem vielen Schritt gezwungen. Eltern können doch echt die Hölle sein.
Und dann hatte ich keine Berührung mehr zu Lego. So, und dann habe ich irgendwann eben entdeckt, was weiß ich, im Lego-Laden, im Schaufenster, ey, das sind ja tolle Modelle, hätt's ja mal wieder Lust. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wieder Modelle zu bauen. Und ja, so kam das.
Sehr gut. Ja. Du bist ja tatsächlich auf mich zugekommen, kurz nachdem ich diesen Podcast aufgesetzt hatte. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Und hast mir geschrieben und hast gesagt, dass du das total gut verstehen kannst, was ich da versuche zu erklären. Und dass es auch was damit zu tun hat, dass du eine Coaching-Methode hast, die heißt Coaching mit Musik.
Ja.
Und dann habe ich mir deine Homepage angeguckt und habe gesagt, also das hat so viel miteinander oder mit dem zu tun, was ich hier mache, dass es bestimmt spannend wäre, wenn wir uns darüber mal austauschen würden. Mhm. Kannst du das ein bisschen erläutern, ich war echt begeistert von deiner Homepage, da ist so viel Material, so viel Einblick in die verschiedenen Arten, wie du arbeitest und so, aber dieser Bereich ist natürlich für mich besonders interessant.
Mhm. Also das hat angefangen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man mit Musik bestimmte Prozesse unterstützen kann. Ja, also ich sage immer, der Klassiker ist natürlich den jeder auch versteht, Musik einzusetzen, um sich zu entspannen. Ja, also wenn ich irgendwie runterfahren will, dann ist für viele Menschen der Weg über die Musik einer, den sie verstehen, den sie selbst auch anwenden. Ja, was weiß ich, ich sitze im Auto, habe schlechte Laune, ich lege Musik ein, die ich toll finde und ich komme auf einmal in eine ganz andere Stimmung rein. Ja, ich entspanne
oder
mich.
Oder beim Zahnarzt.
Oder beim Zahnarzt, genau. Ärzte setzen das natürlich teilweise auch ein. Mhm. Das heißt, da kann man eben Musik einsetzen, um bestimmte Prozesse zu unterstützen. Das mache ich zum Beispiel in Workshops auch, wenn du einen Lego-Workshop machst. In den Bauphasen, die sind immer musikbegleitet.
Okay.
Also in den Phasen, wo die Leute wirklich sozusagen im Flow sein sollen und ihre Ideen sozusagen in Form, in Gestalt bringen sollen, das ist Musik unterstützt. Mhm. Weil meine Erfahrung ist, dass das den Flow fördert.
Was für eine Art von Musik benutzt ihr da?
Das ist so, da nehme ich ehrlich gesagt Playlisten von einem bekannten Anbieter.
Danke Spotify.
Ja, okay. Die haben so eine Playlist Feeling Good.
Ja.
So, das ist so R&B, das ist so Diana Ross, da sind so Pointer Sisters, keine Ahnung, Stand By Me, also so diese Musik. Mhm. Kennt in der Regel jeder, ist so tatsächlich viel gut, also ich kenne keinen, das hat noch nie funktioniert, also ich habe da noch nie Kritik gehört, so nach dem Motto, oh, die Musik ist Mist, können wir was anderes machen.
Zeitlos, ja.
So, das funktioniert bei Jüngeren, das funktioniert bei Älteren und das ist so, bringt die Leute gut in Flow.
Und wie bist du darauf gekommen? Hast du selber so ein Schlüsselerlebnis gehabt damit, oder?
Ja, Musik war für mich immer wichtig.
Ja.
Und Musik war für mich in unterschiedlichen Situationen immer wichtig. Und zwar, ehrlich gesagt, ich bin nicht der Musiker, ich habe zwar mal Klavier spielen gelernt, aber ich bin nicht der Musiker, der ein Instrument per se spielt.
Mhm.
Ich habe immer gerne an Beginn mit 6 Jahren meine erste Single, ist jetzt schon fast witzig natürlich, war eine Schlagersingle von Spaniens Gitarren von Cindy und Bert.
Geil.
So, und die habe ich auf meinem kleinen Plattenspieler, das war sicherlich anstrengend für meine Eltern,
rauf und runter gehört.
Immer und immer wieder gehört. Das hat sich dann weitergetragen. Dann kam der erste Kassettenrekorder, dann kam die erste Stereoanlage, dann kamen die ersten, dann hat man angefangen, Schallplatten zu sammeln, dann kam der Weg über den Musikunterricht zur Klassik. In der Schule, dann habe ich auch da halt eben, du kriegst dann eine Klassikplatte geschenkt und kennst das Stück gar nicht und hörst es und
es macht
klar,
was mit einem.
Und es macht was mit einem. Und ja, und so hat mich Musik immer begleitet und ich habe gerne Musik wirklich gehört. Also eine Platte auflegen, später eine CD einlegen, mich hinsetzen, in Sessel, Augen zumachen und einfach hören. Und die Musik hat mich dann begleitet. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wie ich das eben sagte, Musik zu hören in bestimmten Situationen, um mich zu entspannen, Musik zu hören, um mich zu motivieren, durchaus auch Phasen, wo ich traurig war, sozusagen nochmal richtig einen drauf zu geben, richtig reinzugehen und sich was ich auch richtig finde, was durchaus dann eben Melancholisches oder Trauriges zu hören.
Ja.
Und so hat mich das begleitet, ja.
Dieses richtig hören, da möchte ich jetzt doch mal drauf eingehen.
Ja.
Was ist das für eine Qualität, wenn du sagst, richtig hören, wodurch unterscheidet sich das von falsch hören?
Ja, das ist eine gute Frage.
Danke.
Ich glaube, das ist, gehen wir mal kurz weg von der Musik. Es gibt ja verschiedene Stufen, sage ich mal, des Zuhörens. Ja, und ich würde sagen, eine Coaching-Tätigkeit besteht, ich würde es fast sagen, zu 50% aus Hören und Zuhören.
Mhm.
Und das qualitative Hören heißt ja nicht nur das Gesagte wahrnehmen, sondern geht auch darum, wie wird was gesagt.
Ja.
Wird es laut oder leise gesagt? Wird es unterdrückt, gepresst gesagt? Kommt es frei heraus?
Mhm.
Ist es etwas, wo jemand mit der Stimme stark moduliert, etwas betont, ja oder nein? Und dann kommt natürlich auch dazu die Gestik, die Mimik etc.
Mhm.
Aber es kommt auch, was es schwingt, natürlich in jedem Gesagten, also sozusagen in den Tönen, da schwingt ja auch Emotionen mit.
Ja.
Und das kann man spüren.
Mhm.
Und das kann man lernen, das zu spüren. Das kommt natürlich über Erfahrung, die man macht. So, und genauso, finde ich, kann man Musik hören. Was ich zum Beispiel liebe bei Musik, sind Interpretationsvergleiche.
Mhm.
Ich finde das total klasse, wenn ich ein klassisches Musikstück kenne, mir das von unterschiedlichen Interpreten anzuhören.
Ja.
Weil man dann ein Gespür dafür entwickelt, dass also das Musikstück, das Komponierte, ist eins. Das trägt schon viel Emotion. Aber dann, wer es spielt, gibt ja auch einen Teil seiner Persönlichkeit in die Interpretation. Und das finde ich spannend.
Mhm.
Ja, und das ist eben ganz unterschiedlich. Eine Hélène Grimaud spielt eine Sonate ganz anders als ein Alfred Brendel. Oder, ja, also das ist, sowas finde ich spannend. Und deswegen zuhören, ja, also mehr als nur die Töne wahrnehmen.
Ja.
Ja? Und ich finde es zum Beispiel, wenn ich Achtsamkeitsübungen mit Musik mache, dann nehme ich manchmal, also dann nehme ich sehr in Anführungsstrichen einfache Stücke. Ich nehme da nicht irgendwie eine komplexe Sinfonie sondern meistens ein Klavierstück. Und dann frage ich die Klienten sozusagen, konzentrieren Sie sich mal nur auf die linke Hand.
Mhm.
Gehen Sie mit der Achtsamkeit mal nur auf die tiefen Töne und versuchen Sie darauf den Fokus zu legen, nicht auf die Hauptmelodie, die in der üblicherweise in der rechten Hand spielt. Und dadurch versuche ich zu aktivieren, genauer zu hören, tiefer zu hören und das eben auszubilden.
Mhm. Mein Fokus liegt mit diesem Podcast darauf, Hören als besondere Qualität, als besondere Wahrnehmungsqualität bewusster zu machen, sozusagen dafür zu werben, weil ich mir sozusagen neben dieser Audioempfindlichkeit, die ich immer klarer anerkenne in mir, mich auch schon immer für Aufnahmetechnik interessiert habe. Mhm. Also schon als wir damals in der Schule waren, habe ich damals die HiFi-Magazine gewälzt und ich wollte eigentlich Tonmeister werden und diese Kombination von künstlerischem und technischem Tun hat mich immer interessiert. Und dann haben wir eben auch darüber gesprochen, dass es so schade ist, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, was sie sich damit antun, mit einer schlechten Audioqualität.
Ja, richtig. Also es ist ja auch, also ich habe darüber nochmal nachgedacht. Es ist ja wirklich schon ein Phänomen und schon auch symptomatisch. Wenn ich mir überlege, aus meiner beruflichen Zeit, wie viel Wert tatsächlich zu Recht auf Professionalität gelegt wurde. Mhm. Ja. Wenn ich mir daran denke, eine Präsentation zu machen für eine Sitzung, ja, wie viel Aufwand da kleistert man ja nicht auch einfach irgendwie 5 Punkte drauf in irgendwie einer unleserlichen Schrift und sagt, und das war's jetzt, sondern man macht, in der Regel geben sich die Menschen dafür wirklich viel Mühe, ja. Mhm. Und du hast vollkommen recht, als du mir das gespiegelt hast, diese Zoom-Meetings, man steckt seinen Knopf, also man macht seinen Laptop an, man klappt den hoch und blabbert los und nimmt gar nicht wahr, dass das eben auch ein Zeichen der Professionalität wäre, da den Ton richtig einzustellen. Und du hast mir das ja in dem Vorgespräch, ehrlich gesagt, ich bin ja lernfähig. Ich fand das im Vorgespräch schon phänomenal, was man alles in Zoom auch mit Hausmitteln einstellen kann. Ich fand die erste Podcast-Folge sehr spannend diesbezüglich, was man eben technisch machen kann und eben auch technisch machen sollte. Mhm. Ja, um einfach dieses Hörerlebnis einfach angenehmer zu gestalten.
Wovon man selber ja erstmal gar nicht unbedingt was hat. Das muss ja von beiden Seiten kommen, damit es tatsächlich eine höhere Qualität
gibt. Ja, natürlich. Ja, richtig.
Als jemand, der etwas anbietet, der ein Produkt anbietet und sich nicht bewusst ist, in was für eine Audioqualität er dieses Produkt anbietet, ist es natürlich auch einfach von wirtschaftlichem Interesse, das stimmt.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ich habe hier was gefunden von deiner Website.
Ah, okay.
Ich lese dir das mal kurz vor. Da steht:
Oh Gott, ja.
Divergierendes und konvergierendes Denken.
Ja.
Wirklich neuartige und innovative Ideen kommen dann zustande, wenn wir unsere gewohnten Denkmuster verlassen, die Perspektive wechseln und bewertungsfrei wahrnehmen. Mhm. Beim divergierenden Denken geht es um Vielfalt. Jede Idee zählt. Das ist ja, man kann sagen, das ist eigentlich eine Beschreibung von dem, wo du eben gesagt hast, also richtig hören. Ohne Erwartung. Das ist ja fast wie so eine buddhistische Meditation, zu sagen, ich begebe mich jetzt da rein, Ergebnis offen, guck mal, was es mit mir macht.
Ja.
Ertrage das nicht sofort, eine Meinung dazu zu haben, nicht alles sofort auch formulieren zu können, mit Wörtern spicken zu können, sondern ich lasse es mich auf mich wirken und vielleicht manche Fähigkeiten entwickeln sich ja erst, indem man sich eine Zeit lang einem bestimmten Einfluss aussetzt.
Richtig. Ja, also bewertungsfreie Wahrnehmung finde ich sehr, sehr wichtig in ganz, ganz vielen Bereichen, weil wir schon von eben in der Schulzeit, also durch unsere Sozialisation, Lehre etc., wir werden ja darauf getrimmt, Dinge zu bewerten, zu beurteilen, uns eine eigene Meinung zu bilden und da sehr schnell zu sein. Mhm. Und ehrlich gesagt, das Business, die Unternehmenswelt fordert das auch durchaus. Ja? Mhm. Aber dann kommt ein Unternehmen in eine Krise und es ist auf einmal eine andere Qualität gefordert. Wir brauchen neue Ideen. Mhm. Und wenn du neue Ideen entwickeln willst, dann solltest du eben nicht gleich immer mit Ja, Aber anfangen. Mhm. Ja, sondern dann musst du erstmal den Ideen freien Lauf lassen. Das heißt, du musst sammeln, deswegen Quantität. Und das eben bewertungsfrei tun. Und jede verrückte Idee kann in eine umsetzbare Idee in der Regel wieder gewandelt werden. Ich habe zum Beispiel mal eine Drehbuchautorentagung für eine Vorabendserie gemacht. Und da ging es um eine Polizeiserie. Und da ging es darum, die sogenannten Private Lines zu definieren. Also was neben der eigentlichen Fallhandlung gibt es dann so eine Nebenhandlung, die die eigentlichen Polizisten in ihrem Privatleben betrifft, sozusagen. Mhm. Ja. Und dann kam in diesem kreativen Prozess rausgesprudelt, interessiert sich für UFOs. Mhm. X interessiert sich für UFOs. Mhm. Kam natürlich sofort die Bewertung, geht nicht, ist doch total idiotisch. Ein Polizist interessiert sich für UFOs, wie sollen wir das denn rüberbringen? Mhm. So, daraus wurde die Idee, dass der in seinem Hobby sich mit Drohnen beschäftigt. Mhm. Und das wurde in eine Serie, tatsächlich in eine Folge integriert, weil er nämlich dann über seine Privathobby Drohne dann irgendwie einen Einbruch oder keine Ahnung beobachtete und dadurch sich sozusagen ein Fall entwickelte. Okay. Ja? Aber sprich, eben aus einer zunächst absurd erscheinenden Idee kann man immer eine, oder häufig, wenn man sie nochmal betrachtet, eine arbeitsfähige Idee machen. Ja? Wenn man die Bewertung gleich reingesetzt hätte und hätte gesagt, es geht nicht, hätte man die Idee beiseite geschoben. Ja. Bums. Ja. So, das meine ich mit bewertungsfreier Wahrnehmung.
Du hast eben gesagt, dass das im Geschäftsbereich regelrecht gefördert oder verlangt wird, dass man zu allem irgendwie schnell eine Meinung und eine Haltung hat. Mhm. Also das ist ja, habe ich ja in meiner Pilotfolge, habe ich es ja nochmal so durchformuliert, dass das nach meiner Wahrnehmung etwas ist, was die Welt so dringend braucht, eben, dass wir wieder lernen, das auszuhalten, dass man nicht jedem, was man, jeder Sache, der man begegnet, nicht gleich etwas entgegensetzen muss. Nicht gleich eine persönliche Meinung, nicht gleich eine Haltung, nicht gleich zu allem was sagen können muss. Weil das ist ja, wenn es im Geschäftsbereich schon gefördert wird, das ist ja was durch Social Media noch viel, 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 viel stärker geworden ist.
Absolut, ja.
Und ich empfinde das als, na, ich will das gar nicht mal sagen, schädlich, sondern schade.
Ich finde, man muss da differenzieren zwischen Meinung und Entscheidung. Also ich glaube schon, dass es tatsächlich so ist, dass in der Geschäftswelt werden letztendlich an jeder Stelle jedem Mitarbeiter, nicht nur an der oberen Führungsebene, immer wieder im Laufe des Tages eine Vielfalt von Entscheidungen abverlangt. Mhm. Mache ich das so, gehe ich so. Meinung, finde ich, ist noch was anderes. Ich finde, mit Meinung, da bin ich vollkommen bei dir, plädiere ich auch dafür, eher vorsichtig zu sein. Mhm. Ja, oder was heißt vorsichtig, nicht im Sinne von unsicher, sondern abwartend. Erstmal zuhörend, ja, das finde ich zum Beispiel da sehr wichtig. Erstmal aufnehmend, selbst reflektieren und dann gegebenenfalls sozusagen zu reagieren. Und und das fehlt häufig. Ne? Also wir sind gerade durch sozialen Medien wird einfach was rausgehauen, bums aus. Mhm. Und auch nicht nur durch soziale Medien, ich finde zum Beispiel auch manche Kommunikation in WhatsApp-Strängen grausig. Ja? Mhm. Da geht es um nicht, das ist nur rein schriftlich, da geht es nicht so sehr um Hören, aber da ist meine Erfahrung auch, meine Güte, was hauen einige Leute in so WhatsApp-Gruppen raus, wo du dann denkst, so, ja, das muss nur nicht sein.
Ja, das fing ja für mich in den späten 90ern an, wo man dann so in irgendwelchen Foren vielleicht war, wo man E-Mails ausgetauscht hat, wo ich gemerkt habe, dass Leute, die sonst anständig miteinander umgehen, plötzlich so Dinge raushauen, einfach weil sie sich nicht mehr bewusst sind, dass die Menschen, denen sie da begegnen, Menschen sind, denen sie da begegnen. Mhm. Wenn man richtig in einem Kreis säße und die Leute angucken würde, würde man sich so harsch niemals äußern. Mhm. Aber diese halb anonyme Welt, in die wir da gekommen sind und die sich ja immer weiter beschleunigt, die ist ja gerade vergiftend für die Qualität des gegenseitigen Respekts.
Ja, absolut. Ja.
Genau. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte einen Podcast übers Hören machen. Gar nicht, weil ich mir einen Vorteil davon verspreche, dass Leute merken, okay, der Typ ist kompetent, den kann ich befragen, um meine Audioqualität zu verbessern. Wenn das dabei abfällt, finde ich gut. Aber es ist für mich, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das reine Hören, das muss gar nicht zuhören, sondern das, was du vorhin als richtiges Hören bezeichnet hast, sich für eine Zeit lang einem Medium auszusetzen, und das kann man mit dem Sehen genauso machen, oder weißt du, erstmal urteilsfrei sich eine Zeit lang mit etwas zu beschäftigen und auszuhalten, dass man eben nicht sofort was dagegen setzt, nicht sofort eine Meinung dazu hat, das nicht sofort einordnen kann, das halte ich für etwas, was unsere Zeit ganz dringend braucht.
Ja. Genau. Das mache ich zum Beispiel eben auch mit Musik in Coaching-Prozessen, indem ich die Klienten bitte, mit mir zusammen sich bewusst dafür zu entscheiden, für eine Musikart, die sie überhaupt nicht mögen. Also bei mir persönlich, bin ich ganz ehrlich, wäre das so Free Jazz oder sowas. Ja, also da habe ich nicht so den Zugang zu. Aber sich das dann tatsächlich anzuhören und dann tatsächlich möglichst wertfrei zu gucken, ja, was ist da, was macht das, was nehme ich wahr. Darüber kann man das eben trainieren, darüber kann man auch trainieren, sich sozusagen oder erleben, wie ist das, wenn ich mich nicht mehr in meiner Komfortzone bewege. Es ist ja völlig risikolos, ja. Du bist nicht im Unfeld, du bist nur,
noch nicht dran.
Bist nur mit dir sozusagen und der Musik da und kommst aber eben in einen Zustand, wo du dich halt nicht wohlfühlst, weil dir das nicht behagt. Ja, und wie gehst du dann damit um? Und daran kann man eben das gut einmal rüberbringen, was heißt es, aus seiner Komfortzone sich zu bewegen, und man kann auch gut rüberbringen, wie gehe ich dann damit um? Ja, indem ich mir das erstmal anschaue, indem ich mir das auf mich wirken lasse.
Ja.
Ja, wichtig bei dem Hören finde ich auch das bewusste Nicht-Hören und das bewusste in die Stille gehen und das bewusste mal eben nicht zu hören. Das finde ich auch, sind Phasen, die wichtig sind. Und das betrifft alle Sinne. Ja, das betrifft ja letztendlich, dafür müssen wir ja schlafen, damit unser Gehirn gesund bleibt. Da sehen wir nichts, da hören wir nichts. Aber eben in auch mal bewusst in einen Zustand des Nicht-Hörens gehen, in die eigene Stille zu gehen, das finde ich ist auch ist ein wichtiger Prozess.
Das heißt, in einem Gespräch, in einer Situation, wo du merkst, du bist überfordert und du gestattest dir jetzt mal eine Zeit lang nicht zuzuhören? Oder
nein, das ist ja ehrlich gesagt nicht gesellschaftsfähig. Du kannst dich ja nicht im Meeting hinsetzen und sagen so, ich meditiere jetzt mal für 5 Minuten.
Ganz viele Leute hören einfach eine ganze Zeit lang nicht zu und tun so, als würden sie zuhören.
Oder so.
Ja, da kann man ruhig dazu stehen, finde ich.
Nein, also das meine ich tatsächlich, wenn es darum geht, sich sozusagen bewusst in eine Entspannung zu bewegen für sich in einem geschlossenen Umfeld, also für sich alleine, und dann ganz bewusst eben auch Stille wahrzunehmen. Und das
also
kann,
die,
kann,
einen
das
Ausgleich kann, zu schaffen, sozusagen.
Genau, richtig. Ja. Also um einen Ausgleich gegen das, was wir an, sagst du ja selbst, durchaus an Audiomüll jeden Tag aufnehmen müssen, da einen bewussten Gegenpol zu setzen.
Ja, wobei ich auch gemerkt habe, es gibt Leute, die können das nicht gut ertragen.
Genau.
Also ich hatte immer den Verdacht, sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Bruder, dass die, ich habe dann mal mitgezählt, dass die unruhig werden, wenn mehr als 5 Sekunden keiner spricht.
Genau.
Und dann wird lieber was gesagt, was vielleicht gar nicht wichtig ist oder was auch niemand wissen will oder wird von irgendjemandem erzählt, den man gar nicht kennt oder so, statt einfach mal eine Zeit lang in sich rein und in die Situation reinzuhören.
Das habe ich auch mit ganz vielen Klienten. Das ist, wenn du einen Klient das erste Mal mit dem zusammen eine klassische Achtsamkeitsübung, Atembeobachtung machst, dann werden die ja schon nervös und unruhig. Ja, wenn, keine Ahnung, also 2-3 Minuten, ja, das ist schon viel. Ja. Und den baue ich manchmal mit Musik eine Brücke. Ja, indem ich den ersten Schritt mache über eine natürlich dann ruhige, eher meditative Art von Musik, dann erstmal sich auf die Musik zu konzentrieren, bevor dann der Moment der kompletten Stille kommt.
Das ist auch einer der Gründe, warum Leute ins Theater gehen, glaube ich, dass sie für eine Zeit lang sich wieder beobachtet fühlen. Also sie sitzen in einem dunklen Raum, keiner guckt sie an.
Ja.
Und gleichzeitig setzen sie sich etwas aus, wo sie keinen Anteil und keine Kontrolle darüber haben.
Mhm.
Sie lassen etwas an sich ran, lassen vielleicht Gedanken zu, lassen sich Möglichkeiten vorspielen, wie Menschen miteinander umgehen könnten. Das sind ja manchmal auch so Utopien auf der Bühne.
Mhm.
Und können in sich reinfühlen, was ihnen daran gefällt und was nicht. Und gehen vielleicht bereicherter raus.
Ja, ja, richtig.
Aber es ist, eben dachte ich noch kurz, das ist wie, es gibt Leute, die sind in einer Beziehung, weil sie nicht gut alleine sein können. Und ich glaube, genauso gibt es Leute, die führen Gespräche, weil sie nicht gut Stille ertragen können.
Ja, sicherlich. Natürlich. Klar.
Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, aber es ist Teil meines Podcasts, dass ich zum Schluss immer einmal nochmal ganz klar frage, warum glaubst du, dass es wichtig ist, dass Menschen wieder bewusster hören?
Weil Hören ein ganz wichtiger Punkt der Verbindung ist. Der Verbindung von meinem Inneren zum Außen. Und natürlich das Außen, das ich aufnehme und ich dann als der Hörende damit in Resonanz gehe.
Mhm.
Und auch, das ist jetzt noch, kommt ehrlich gesagt noch ein weiterer Aspekt, das in sich hinein hören. Mhm. Also in sich hinein spüren über das Hören. Das finde ich auch, deswegen finde ich das wichtig. Ja.
Mhm.
Also es ist für mich, Hören schafft eine Verbindung zwischen dem Inneren und dem Äußeren.
Ja. Super. Vielen Dank. Klasse. Hast du noch eine Frage? Hast du eine Bemerkung zu dem, was du vielleicht schon gehört hast in anderen Podcasts? Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du deine Großmutter noch grüßen?
Nein, meine Großmutter lebt nicht mehr.
Das habe ich befürchtet.
nein, möchte ich nicht. Nein, wunderbar. Es war toll, hat Spaß gemacht, war klasse. Schade, dass es eines Podcastes bedarf, dass wir uns mal so wirklich auch tiefergehend unterhalten haben.
Ja,
ja, das finde ich toll. Ich fand das Gespräch sehr, sehr gut.
Hans-Jochen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes aufnehmen.
Ja,
und gut. Wer gerne von dir gecoacht werden möchte, weil er jetzt Lust bekommen hat auf diesen besonderen Weg, den lade ich herzlich dazu ein, sich das anzugucken in den Shownotes oder sich mit mir in Kontakt zu setzen. Ich gebe das gerne weiter. Und ich freue mich, dass wir uns auf diesem Weg wieder begegnet sind und bin sicher, dass das dabei nicht bleiben wird.
Nee, genau. Prima. Super.
Alles
geht mir
Liebe.
Auch so. Alles Liebe nach Wien. Prima. Bis dann.
Bis dann.